Ja, schönen guten Abend, verehrtes Publikum, herzlich willkommen bei uns im ORF Landesfunkhaus. Mein Name ist Georg Fabian, ich bin Ihr Redakteur und darf Sie ein wenig durch den Abend begleiten. Bevor wir inhaltlich starten, meine Bitte an Sie, bitte schalten Sie doch Ihre Handys auf lautlos, am besten in den Flugmodus, es ist viel Technik im Raum, dann können wir ganz ungestört den Abend genießen und dann den Vortrag. Wie Sie wissen, sind wir heute Gastgeber für die Reihe Wertvolle Kinder des Vorarlberger Kinderdorfs und wir freuen uns sehr, heute die Kinderärztin Ruth Leodolter-Stangl bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Es geht, wie Sie auch wissen, heute um FASD. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich auf Deutsch das fetale Alkoholsyndrom. Ich möchte jetzt nicht zu viel dem Vortrag vorwegnehmen, aber es ist die häufigste nicht genetische Ursache von geistigen Behinderungen. Und einer Schätzung zufolge sind in Österreich jedes Jahr rund 1400 Säuglinge betroffen. 1400 Kinder kommen mit FASD zur Welt. Man muss sich eines vor Augen führen. Alkohol ist für ein Ungeborenes die gefährlichste Droge. Gefährlicher als illegale Drogen wie Heroin oder Kokain. Denn wenn eine Mutter trinkt, gibt sie den Alkohol 1:1 über die Plazenta an ihr Kind weiter. Das heißt, wenn eine Mutter 0,5 Promille Alkohol im Blut hat, hat auch ihr Kind 0,5 Promille Alkohol im Blut. Das gravierende Problem dabei ist, das Kind hat noch keine Leber, die das Ganze abbauen kann. Das heißt, das Zellgift schädigt das Stirnhirn. Hier sollte dann das Selbst entstehen. Und dieser Alkoholschaden ist irreparabel, unheilbar. Und dennoch fehlt in der Öffentlichkeit immer noch das Bewusstsein, wie gefährlich Alkohol in der Schwangerschaft ist. Als ich mich auf diesen Abend ein wenig vorbereitet habe, ist mir ein Spruch, ein Zitat des Philosophen und Psychotherapeuten Paul Watzlawick eingefallen. Ein Spruch, den meine Frau und ich immer wieder auf die Glückwunschkarte zur Geburt eines Kindes von befreundeten Paaren geschrieben haben, mit einem Augenzwinkern. Wir haben dann da auf die Karte geschrieben, in der Wahl seiner Eltern kann man nie vorsichtig genug sein. Was wir als Kompliment an diese Eltern, als an das befreundete Paar gemeint haben, würde in Bezug auf FASD allerdings eine klare Schuldzuweisung bedeuten. Eine Schuldzuweisung an die Mütter, an die Mutter. Und eine zu klare und ungerechte, wie ich meine, denn Alkohol ist doch gerade in Österreich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wie groß der Druck ist, Alkohol zu trinken, den bekommt vor allem auch eine schwangere Frau zu spüren, und zwar von Anfang an, von ersten Tag an. Sie muss nicht nur sozusagen eine Zeit lang die Schwangerschaft geheim halten, nein, sie muss dann auch das Nicht-Trinken quasi kaschieren, sie muss Ausreden erfinden. Und ab dem Zeitpunkt der Verkündigung der Schwangerschaft, der offiziellen, wird sie augenblicklich aufgefordert, doch darauf anzustoßen. Ein Glas, was macht er schon, heißt es dann. Die Freundinnen und Freunde, die Verwandten versuchen, die Frau dann quasi ja, zum Trinken zu überzeugen, ihr das Trinken schmackhaft zu machen. Mythen entstehen. Ein Glas Sekt sei doch gut für den Milcheinschuss, heißt es dann. Oder ein Glas Rotwein hilft bei Blutarmut. Meine Frau hat mal gemeint, warum verzichten eigentlich nicht auch die Männer während der Schwangerschaft auf Alkohol, um es der Frau leichter zu machen, solidarisch? Ich habe nicht verzichtet, ich habe ein wenig reduziert, aber ja, warum eigentlich nicht? Das Bewusstsein entsteht erst allmählich und dieser heutige Abend soll auch zur Bewusstseinsbildung beitragen. Ich darf Ihnen jetzt aber unsere Referentin vorstellen. Bei uns ist heute die Kinderärztin und Allgemeinmedizinerin aus dem Burgenland, Frau Dr. Ruth Leodolter-Stangl. Sie kommt aus Güssing zu uns und betreibt dort mit ihrem Mann, der Psychotherapeut ist, eine Praxis für Ganzheitmedizin. Frau Leodolter-Stangl arbeitet aber auch am Krankenhaus in Oberwart. Sie leitet dort die Entwicklungsambulanz und auch die Ambulanz für FASD und ist dort auch für die Diagnostik von FASD zuständig. Die Diagnose ist, wie wir heute sicher auch hören werden, durchaus schwierig. Frau Leodolter-Stangl engagiert sich zudem als fachliche Beraterin des österreichischen FASD-Netzwerkes. Das ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern und jene zu stärken, die sich um sie kümmern. Das sind vor allem Pflegeeltern, Pflegefamilien. Jetzt aber sind wir schon sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ich darf Sie bitten, Frau Doktor.
So, grüß Gott. Ja, ich habe schon eine herrliche Reise, fast durch ganz Österreich hinter mir heute. Ich freue mich wirklich, weil ich war noch nie in meinem Leben im Vorarlberg. Und in Güssing sind wir nur noch 10 Kilometer von der ungarischen Grenze weg. Also wir haben wirklich, ich habe wirklich eine Österreich-Durchfahrt heute gemacht. Danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich darüber sprechen kann, weil es mir ein großes Herzthema ist. Aus zwei Gründen. Einerseits als Ärztin, als Kinderärztin. Und als zweiter Grund ist, also ich habe eine Nichte, die ist selber eine Betroffene und die ist mittlerweile 22 Jahre alt. Und da habe ich einfach gesehen, mit was die konfrontiert wurde in der Schule, wie es ihr gegangen ist. Ich werde immer wieder ein bisschen von ihr berichten. Wichtig ist mir auch noch, ich werde natürlich auch Fakten und Zahlen bringen. Wenn ich irgendwelche medizinischen Ausdrücke verwende, die nicht klar sind, bitte, bitte Hand heben, fragen. Ja. Ich versuche so wenig wie möglich nur so Ärzte-Deutsch zu sprechen und würde einfach gern anstarten mit meinem Vortrag. Ich finde diese Reihe, die wir ja hier machen, diese wertvollen Kinder, finde ich total schön, weil ich muss sagen, alle Menschen, alle Kinder, die ich getroffen habe und Jugendliche und junge Erwachsene, sind wirklich super wertvolle Menschen. Ja, die haben zwar ihre teilweise Begrenzungen, wo sie einfach Unterstützung brauchen, aber grundsätzlich sind es Menschen, die unheimlich herzlich sind. Also das ist meine Erfahrung. So, ups, zu weit. Grundsätzlich möchte ich auch mal anfangen mit der Definition. Das ist ja in den Eingangsworten schon gesagt worden. Das ist eben ein Geburtsdefekt, der wirklich irreversibel ist. Das heißt, das kann nicht mehr, das wächst sich nicht aus, das kann nicht wieder gut gemacht werden. Ja, was man machen kann, ist, dass man versucht, damit bestmöglich zu leben. Aber man kann, wenn man das hat, kann man das nicht mehr haben. Das ist einfach unmöglich. Man unterscheidet eben drei Untergruppen. Also da gibt es dieses fetale Alkoholsyndrom, das ist das Vollbild, nennen wir das. Dann gibt es eben das Partielle, da werde ich nachher noch ein bisschen, was die Unterschiede sind. Und dann gibt es dieses Alcohol-Related Neurodevelopment Disorder. Also so wie man schon hört, hat es eben auch viel mit der Intelligenz zu tun, auch. Aber viele Menschen, die betroffen sind, haben einen normalen IQ und haben trotzdem Symptome. Da drücke ich immer zu lang. Wie muss ich das machen? Jetzt. Wir haben eh schon gehört, dass es diese häufigste nicht genetische angeborene Störung, wo wirklich der Intellekt betroffen ist, das Verhalten betroffen ist und die emotionale Entwicklung. Was, glaube ich, wirklich komplex ist bei diesen Menschen, dass das so unterschiedlich ist. Bei manchen sind mehr die Emotionen, wo es Probleme gibt. Bei manchen ist es wirklich der IQ, der auch wirklich reduziert ist, weil das Gehirn ja natürlich in der Schwangerschaft in mehreren Phasen ausgesetzt ist und dadurch auch die Schäden zu verschiedenen Zeiten, wo der Alkohol einwirkt, andere Schäden machen. Was uns, glaube ich, nicht klar ist, dass Alkohol wirklich ein Teratogen ist. Das heißt, es tut wirklich Fehlbildungen in der Schwangerschaft beim Kind auslösen. Teratogen zum Beispiel war früher Contagan, können Sie sich sicher noch in den 60er Jahren erinnern. Das war so ein Beruhigungsmittel, was man den Frauen gegeben hat, den Schwangeren. Und da hat es eben diese Missbildungen von den Armen gegeben. Da seither wissen wir das sozusagen und das ist natürlich dann nicht mehr erlaubt gewesen für Schwangere. Was, glaube ich, uns auch klar sein muss, dass einfach das Baby sozusagen im Bauch wahnsinnig viele Zellteilungen hat, dass diese ganzen Organe sich entwickeln können und dementsprechend kann es natürlich dann auch zu Fehlbildungen kommen, vor allem vom Herz, vom Urogenitalsyndrom oder Kiefer-Gaumenspalten zum Beispiel, ist was relativ häufig assoziiert ist. Aber ich finde, dieser Sleeper-Effekt ist wirklich das, was eigentlich am meisten Schwierigkeiten den Kindern, den Jugendlichen oder auch den Eltern, den Adoptiv- und Pflegeeltern ist, dass die Folgen so viel später sichtbar sind. Die Kinder kommen relativ normal, sage ich jetzt mal, auf die Welt und je mehr sie in ihrer Entwicklung fortschreiten, desto mehr fallen auf, dass da irgendwas anders ist in der Entwicklung. Und es ist eine hirnorganische Schädigung. Das heißt, der Alkohol schafft es wirklich, dass das Gehirn von diesen Kindern verändert ist. Das heißt, der ganze Stoffwechsel, das ganze Gehirn funktioniert anders. Deshalb ist auch ihre Art zu kommunizieren, in der Schule die Aufgaben zu bewältigen, eine ganz andere, wie wenn ein Gehirn nicht dem Alkohol ausgesetzt war. Jetzt ein bisschen zu Zahlen. Ich will nicht so viel dazu sagen. Die Frau Professor Landgraf in München, die beschäftigt sich auch mit dem Thema, die hat auch die letzten Leitlinien mit herausgegeben. Die sagt eben, man kann sich vorstellen, München hat so ein bisschen mehr als 1 Million Einwohner und man geht davon aus, von Schätzungen ungefähr, dass in Deutschland so viele Menschen betroffen sind. Und sie hat bei einer Fortbildung gesagt, sie ist an Krankenkassendaten gekommen und nur 0,3% sind diagnostiziert. Das heißt, wir haben hier wirklich ganz, ganz viele Menschen, die betroffen sind im deutschsprachigen Raum, aber ganz wenige, die nur diagnostiziert sind, die wissen das gar nicht, ja, warum sie sich so plagen. Und in Österreich ist es halt auch so, das Vollbild, kann man sagen, ist ungefähr bei 335 Kinder pro Jahr und ungefähr 1400, 1500 Kinder kommen mit dem ganzen Komplex des Spektrums auf die Welt. Jetzt. Hier wollte ich nur noch mal ein Bild zeigen, wie sich der Embryo entwickelt. Wenn der Alkohol am Anfang der Schwangerschaft, wo sich die ganzen Organe primär mal bilden, wenn dort sehr viel Alkohol eintritt auf das Kind, kommt es eben dazu, dass es eben wirklich zu Missbildungen kommt. Je weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ist, desto mehr fängt das Gehirn an, sich zu entwickeln und desto mehr sind dort dann die Symptome zu finden. Und deshalb glaube ich, ist auch das Bild, wie Kinder oder Jugendliche oder junge Erwachsene, wie das Bild ist, so schwer manchmal zu erkennen, weil die Symptome so unterschiedlich sein können. Grob kann man die Symptome in verschiedene Symptome eben einteilen, sage ich jetzt einmal. Und die Wachstumsauffälligkeiten ist beim Vollbild wirklich was sehr, sehr Typisches. Also diese Kinder sind wirklich viel kleiner, viel zarter, haben einen kleineren Kopf. Und das bleibt auch so. Ja, die bleiben immer klein und zart. Ja. Die Kinder, die vom Partiellen betroffen sind oder diesem ALND, haben oft vollkommen normale Größe, schauen vollkommen unauffällig, sage ich jetzt einmal, aus, haben aber diese psychologischen, diese Lernschwierigkeiten, diese Symptome, die eben vor allem im Kopf sich stattfinden, diese ganzen, ja, ich sag mal, Denkleistungen und Aufgaben erfüllen, ist eine ganz, ganz schwierige intellektuelle Leistung und dort haben die dann oft ihre Probleme. Dann hat man ja beim Gesicht, das brauchen wir auch in der Diagnostik, hat man bestimmte Anzeichen im Gesicht, aber ich will gleich dazu sagen, das ist meistens nur bis zum Vorschulalter ungefähr sichtbar. Nachher wächst sich das aus, das heißt, man sieht den Menschen das kaum an, wenn sie erwachsen sind. Was auch gut ist, finde ich, ja, ich will ja keine Stigmatisierung. Wenn ich junge Erwachsene diagnostiziere, dann bitte ich, dass die Bilder mitbringen, wie sie als Kinder ausgeschaut haben, damit ich einfach schauen kann, ob ich da Hinweise finde, dass ich bei der Diagnostik sozusagen da einen Hinweis habe, den ich festmachen kann und sagen kann, ja, das könnte sowas sein. Und dazu braucht es eine gute Entwicklungsdiagnostik, machen wir bei den Kindern. Aber auch Epilepsie könnte zum Beispiel vorhanden sein bei einem Kind. Viele Kinder habe ich erlebt, mit atypischen Autismus. Und das war ein Kind, kann ich mich erinnern, da im Spital, so einen Dreijährigen mit einer Sprachverzögerung, spät zum Laufen angefangen, spät auch sauber geworden und so weiter. Und da ist meine Kollegin, die die Entwicklungsdiagnostik machen sollte, vom Kindergarten ist geschickt worden, das Kind. Und da hat sie gesagt, ich weiß nicht, irgendwie schaut das Kind irgendwie anders aus. Ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas anderes mit dem Kind. Kannst du mal draufschauen? Dann habe ich sie in meiner Entwicklungsambulanz auch nochmal das Kind angeschaut. Und dann habe ich nachher mit ihr gesprochen und habe gesagt, ganz ehrlich, ich finde das schon aus wie ein Kind, wo vielleicht Alkohol die Mama getrunken hat. Hat sie gesagt, du, das könnte sein, der Vater war so betrunken bei der Diagnostik, dass ich ihn rausschicken musste. Und ja, und da haben wir die Mama gefragt und die Mama hat dann gesagt, na, sie hat nichts getrunken. Und wir haben zu der Diagnostik noch diese FASD-Diagnostik dazu gemacht und das Kind hatte ein partielles FASD und haben dann mit ihr nochmal drüber gesprochen, ja, wie denn das war, ob sie vielleicht nicht doch, wie sie vielleicht noch nicht wusste, dass sie schwanger ist, ob sie vielleicht doch mal was mitgetrunken hat oder so. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe schon getrunken, aber ich habe ja noch stehen können. Ja, da habe ich einfach gelernt, also wirklich, was für mich da der Eye-Opener war, ist, dass jeder einen ganz anderen Umgang mit Alkohol hat, was zu viel ist. Ja, und die Mama hat sich so super um das Kind gekümmert. Ja, und der hat sich auch gut weiterentwickelt, sage ich jetzt einmal, aber der Schaden war einfach da. Und das ist, es war gut, dass wir einfach so dran geblieben sind. Früher war es eben auch so, früher haben die Mütter zugeben müssen, dass sie Alkohol in der Schwangerschaft getrunken haben, sonst hättest du die Diagnose nicht geben können. Mittlerweile haben wir diese S3-Leitlinien, ist das nicht mehr so. Ja? Wenn ich bei diesen anderen Säulen, die ich nachher kurz darauf eingehe, wenn ich die da sozusagen Punkte kriege, dann braucht das also die Mutter das gar nicht zugeben. Ja? Und das hat es erleichtert, dass wir eine Diagnose geben können. Und das erleichtert, dass die Kinder einfach auch besser betreut werden können. Weil die meisten Kinder eben Autismusdiagnose kriegen, aber eben nicht typisch. Die sind super zugänglich, super nett und machen trotzdem oft stereotype Bewegungen. Oder starkes ADHS zum Beispiel. Das sind meistens die Diagnosen, die Kinder haben. Und jetzt mit der Frau Magister Pfeiffer eben in Wien und so weiter diskutieren wir eben, sollen wir diese Diagnosen eigentlich jetzt alle noch reinschreiben, auch wenn eigentlich das Gesamtbild FASD eigentlich das Hauptthema ist, aber da haben wir noch nicht, sind wir noch nicht klar, wie wir das machen sollen. Ja. Bei diesen Leitlinien schaue ich mir eben vier Säulen an. Ja, die erste Säule ist eben diese Wachstumsauffälligkeiten. Für mich als Kinderärztin ist es am leichtesten, mir den Mutter-Kind-Pass anzuschauen. Die meisten Kinder sind beim Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen gewesen, das heißt, ich habe da Körperlänge, ein Körpergewicht und ein Kopfumfang und die trage ich in Perzentilen ein und schaue, wo das Kind ungefähr ist. Das zweite Säule ist eben, da schaut man sich eben die Lidspaltenlänge an und dann gibt es so ein Likert Scale, das zeige ich gleich auf der nächsten Folie. Dann ist es für mich wichtig, als Kinderärztin besteht eine Mikrozephalie, das heißt, dass der Kopfumfang einfach zu klein ist. Das könnte auch durch eine CMV-Infektion, also solche Sachen könnten auch sowas hervorbringen, aber die häufigste Wahrscheinlichkeit ist eigentlich Folge von Alkohol in der Schwangerschaft. Ja, das andere ist alles viel seltener als das. Und dann die vierte Säule wäre eben noch dieser Alkoholkonsum. Ich habe eh schon gesagt, früher mussten wir das erheben als ja, ist sicher so. Jetzt reicht es bei manchen diagnostischen Kriterien, dass wir zum Beispiel das Jugendamt sagt, zum Beispiel, oder ich habe jetzt einen Mutter-Kind-Pass gehabt, da stand, Mutter war bei der Geburt stark alkoholisiert zum Beispiel oder so, dann kann ich davon ausgehen, dann ist das ein wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal. Ja. Das sind eben diese Merkmale des Gesichtes. Was jeder vielleicht wirklich bei den Kindern sehen kann, ist, oft haben sie eben diese Falte da beim Auge zum Beispiel. Die Augen sind einfach eigentlich nicht zu klein, aber sie wirken durch die Falte ein bisschen kleiner sozusagen. Und ich schaue mir dann diese Lidspaltenlänge an, ob die eben signifikant verkleinert ist beim Kind. Ja? Viele haben ein bisschen tiefer liegende Ohren zum Beispiel. Auffällig ist auch, wenn man sich die Oberlippe anschaut, dass das so verstrichen ist. Also die meisten Leute von uns haben so einen Höcker sozusagen. Und diese Kinder ist das fast eine Fläche, sage ich. Ja? Man kann sich auch, man sieht zum Beispiel auch die Oberlippen, das Oberlippenrot ist auch deutlich geringer als bei den meisten Menschen von uns. Ja. Aber das ist nur eine Säule, sage ich jetzt einmal. Wir müssen dazu unsere ganzen psychologischen Tests machen, wir müssen alle anderen Sachen auch haben und alle anderen Krankheiten ausschließen. Und dann ist das für uns ein Teil, dass wir sagen, okay, das Kind hat mit 2, 3 Jahren wirklich so ausgeschaut. Und diese Puppe da, die heißt eben FASI, da gibt es von FASD Deutschland, gibt es eine eigene, wie soll ich das sagen, die gehen in Schulen und klären mit einem Programm, das heißt Zero, auf, dass Jugendliche, eben denen schon bewusst ist, weil das ja die nächste Generation die Kinder kriegt, dass die einfach wissen, warte mal, wir möchten vielleicht schwanger werden, wir trinken beide nicht. Das ist so die neue Rolle des neuen Mannes, dass er eben auch nicht mehr dann trinkt, dass die Paare schon aufhören zu trinken, wenn sie schon planen, Eltern zu werden. Und dieser Workshop, das dauert 2 Stunden, ich finde es wirklich sehenswert, weil da die Jugendlichen, wir haben das bei uns in der Schule auch gemacht und die haben das sogar noch auf die Homepage einen Artikel drüber geschrieben. Also die Jugendlichen waren selber so baff, gerade die Burschen waren so baff, haben das gar nicht gedacht, dass das solche Schäden ist. Und diese Puppe wird da auch herumgereicht, dass man sieht, was die Veränderungen im Gesicht sind, dass sie viel zarter, kleiner ist und so weiter. Ja. So kann man sich das vorstellen. Also wir messen dann die Lidspaltenlänge ab und das wird dann auch wie in so Perzentilenkurven. Die Perzentilenkurven, ich weiß nicht, ist das jedem klar, was das ist? Ja? Brauche ich nicht sagen, sonst. Okay, gut. Gibt es da eben eigene Perzentilenkurven und wenn ich sehe, dass das -2 Standardabweichungen ist, dann ist das für mich ein großer Hinweis darauf, dass das erfüllt ist und dass das damit zu tun hat. Und das Zweite sind eben diese Lip Filtrum Guide oder Likert Scale heißt das eben, wo einfach typische Fotos sind, wie eine Nase, Oberlippenbereich plus dieser Filtrumbereich, wie das ausschaut. Und nach Fotos, also ich mache 3 Fotos von den Kindern von vorne, von der Seite und so ein schräges, schaue ich mir mit meiner Kollegin dann, schauen wir uns das Foto an und versuchen dann da eine ungefähr zu sagen, wo könnte denn das dieses Kind sein? Ja? Und man sieht das eben, es gibt eben das Kaukasische und daneben ist eben für afrikanische Kinder, dass man einfach versucht, das so gut wie möglich einzuordnen. Ja? Alles erst ab 4 bis 5 wäre für mich ein Hinweis, dass vielleicht der FSD vorliegen könnte. Ja? Alles andere sind Normvarianten. Und wenn ich auch nur das habe, ist das auch für mich zu wenig. Es müssen bei allen Säulen, diese 4 Säulen, müssen eben merkmalisch passen. Nur dann können wir die Diagnose geben. Also das ist mir schon wichtig. Ja? Also das ist jetzt für mich nicht eine Blickdiagnose. Ja. Hier ist einfach nur diese Säulen, will ich noch kurz zeigen. Also es muss eine Auffälligkeit im Wachstum sein. Dann muss man schauen, dass was vom Gesicht anders ist, sage ich jetzt einmal, wenn ich das Vollbild geben will. Und beim Vollbild ist es einfach so, wenn ich wirklich alle 3 Sachen habe, also beim Wachstum irgendeine Auffälligkeit, dann bei Gesicht irgendwelche Auffälligkeit plus was vom Kopf sozusagen, entweder psychologische Diagnostik oder eben einen zu kleinen Kopf vom Umfang her, kann ich diese Diagnose geben, auch wenn ich nicht weiß hundertprozentig, ob die Mama Alkohol getrunken hat oder nicht. Ja, das ist eben neu, das war früher nicht möglich. Und wenn wir dann das Partielle haben, da haben wir einfach, da ist es dann wichtiger, dass der Alkohol bestätigt ist, weil wir nicht mehr so viele Hinweise haben vom Aussehen, von Wachstum oder von Psychologie, dass da was der Fall sein könnte. Ja? Das heißt, da brauche ich dann wirklich, dass entweder Mutter-Kind-Pass oder das Jugendamt sagt, ja, Kind sind weggekommen, weil die Mama immer betrunken war oder so, zum Beispiel sowas. Da brauche ich, das wäre für mich wahrscheinlich. Und das haben wir auch schon viel diskutiert, was das ist. Aber da braucht es auf jeden Fall, das heißt, es braucht für mich immer in der Diagnostik wirklich eine sehr gute Entwicklungsdiagnostik von Kinderpsychologen, damit wir das überhaupt einordnen können. Und weil das eben so wichtig ist, die Psychologen schauen sich dann vor allem die Sprache, die Feinmotorik, die Koordination, räumlich-visuell, räumlich-konstruktiv, Lernmerkfähigkeit und die Exekutivfunktionen an. Man ist draufgekommen, dass diese Sachen besonders auffällig sind bei Menschen, die betroffen sind. Und das heißt, die Psychologen, die diese Diagnostik machen, müssen diese Sachen besonders sich anschauen. Oder wenn wir Befunde kriegen mit schon mitgebrachten Befunden, müssen wir dann entscheiden, ob man noch was nachmachen muss, damit man eben diese Hinweise kriegt, ob da irgendwie eine Auffälligkeit wirklich besteht. Und am schwierigsten zum Diagnostizieren ist sicher dieses Alcohol-related. Da muss aber die Alkoholexposition wirklich ist Voraussetzung, aber man sieht es diesen Menschen fast nicht, also überhaupt nicht an, sondern die haben wirklich nur diese typischen Probleme, was Sprache, Feinmotorik, Koordination, aber da könnte man auch sagen, ja, das hat ja auch, haben ja auch viele andere Kinder. Genau, haben sie auch. Deshalb ist es so wichtig, alle Säulen abzuarbeiten und so kriegt man dann ein Gesamtbild. Ja, jetzt haben wir eh schon gehört, wie viel Alkohol ist zu viel. Ich muss leider dieses Thema auch noch bringen. In der Einleitung ist das eh so gut gesagt worden. Das ist einfach ein Zellgift. Das geht eins zu eins durch den Mutterkuchen durch. Und das Kind braucht 10-mal länger, das abzubauen. Ja? Das heißt, das ist wirklich enorm. Das heißt, wenn die Mutter am Wochenende trinkt, dann ist das Kind immer noch alkoholisiert die ganze Woche. Ja, das ist schon enorm. Und ich glaube, dass viele von uns einfach viel zu wenig wissen. Ja? Wichtig, glaube ich, ist auch, das haben wir ja auch schon gehört, dass die Leber einfach so unreif ist. Plus, wenn man das Baby entsteht, sind so viele Zellteilungen. Und in dieser Zeit kann einfach wahnsinnig viel schiefgehen, sage ich jetzt einmal. Das ist die vulnerabelste Phase, wenn sich zwei Zellen teilen, dass da einfach was kaputt gehen kann. Und das ist eben, was passiert. Und vor allem oft eben auch im Gehirn oder ganz in Frühschwangerschaft dann eher im Herz oder Urogenitalsystem oder so. Dann die Alkoholanamnese ist was wahnsinnig Schwieriges. Ich habe ja von diesem einen Kind schon erzählt. Das ist was sehr Individuelles, was jeder das Gefühl hat, was zu viel ist. Und ich muss leider sagen, wir wissen heute noch nicht, wie viel wirklich zu viel ist. Wir können nur den Umkehrschluss machen, wenn man keinen Alkohol trinkt, kann man kein Kind kriegen, was mit FASD betroffen ist. Das ist die einzigste, was wir sagen können. Es scheint so zu sein, dass manche Kinder, es gibt ja auch Familien, wo die Mütter mehrere Kinder haben und in allen Schwangerschaften getrunken hat, gibt es trotzdem Kinder, die stärker betroffen sind und weniger stark. Man weiß noch nicht ganz genau, warum manche Kinder da eine bessere Resilienz haben als andere, sage ich jetzt einmal. Ja? Ich habe mir gedacht, wir schauen uns noch diesen Alkoholverbrauch in Österreich an. Das sind die OECD-Daten. Da haben sie gesammelt von 2011 bis 2021. Österreich ist hier auf Platz 6. Leider, hier ist nur noch Bulgarien, Tschechien, Slowakei, Tschechien, Litauen und Latvia ist noch höher wie wir. Das heißt, von den ganzen Studien weiß man, von diesen Meta-Analysen, in Ländern, wo viel Alkohol getrunken wird, ist auch natürlich die Zahl der betroffenen Kinder deutlich höher. Ja? Der Durchschnitt von Alkohol ist eben ab 16 Jahre wird da gerechnet, 15 Jahre. Sind eben 8,6 Liter in den ganzen Ländern sozusagen und wir sind bei 11,1. Ja? Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es in Österreich sehr, sehr viele Kinder auch gibt und Erwachsene, die das einfach gar nicht wissen. Im Vergleich jetzt zu muslimischen Ländern, wo deutlich weniger Alkohol getrunken wird, ist das auch ein viel selteneres Phänomen. Dagegen gibt es einige afrikanische Länder, wo noch viel, viel mehr getrunken wird, wo wirklich jedes 10. Kind betroffen ist. Aber ich denke, ich möchte nicht, dass wir so weit kommen. Das heißt, das zum Thema Alkohol und ich werde jetzt auch gleich noch ein bisschen was sagen zu, da haben sie jetzt das erste Mal in Wien eine Studie dazu gemacht. Wir haben noch gar keine wirklich harten Daten in Österreich, ja. Das ist die erste Studie, die gemacht worden sind, und das sind 1100 Frauen. In der Wochenbettstation haben die so eine Online-Fragebogen mehr oder weniger ausfüllen können. Und da haben eben 1100 teilgenommen, und da ging es eben um Rauchen auch, aber auch um Alkohol. Und von denen haben 6% angegeben, dass sie täglich trinken, 50 von denen haben täglich getrunken und 105 gelegentlich. Ja, das ist schon ganz schön, sage ich jetzt mal. Interessant war schon, dass eine Kombination war, dass Frauen, die rauchen, auch eher Alkohol trinken. Es war schon interessant, dass da bei der Studie der Bildungsstand wichtig war. Also mit einem geringeren Bildungsstand haben mehr Alkohol getrunken. Aus meiner Erfahrung kann ich aber sagen, dass einfach verschiedene Bildungsschichten anders trinken, möchte ich jetzt sagen. Ja, die einen trinken halt, um das jetzt überspitzt zu formulieren, die trinken halt am Golfplatz dann schon ihren kleinen Sekt zum Frühstück, und die anderen trinken halt ihren Spritzer gleich irgendwo. Ja. Was ich aber besonders spannend fand, ist, dass 60% der Frauen angegeben haben, sie wurden nicht von ihren Gynäkologen aufgeklärt, wie schlecht Alkohol ist. Ja? Das heißt, da müssen wir Ärzte uns auch wirklich an die Nase nehmen. Und 11% der Gynäkologen meinten auch, ja, gelegentlicher Alkoholkonsum ist kein Problem, ist leider ein Problem. Ja? Das heißt, da gibt es echt noch viel zu tun an Aufklärungsarbeit von unserer ganzen Gesellschaft. Und was ich auch interessant fand, ist, dass ein Drittel der Gynäkologen und Hebammen diese Hemmungen hatten, die Frauen dazu zu befragen. Das fand ich auch interessant. Ja, das scheint irgendwie, ob sie rauchen oder nicht rauchen, das scheint irgendwie leichter von den Lippen zu gehen, als wie viel Alkohol trinken sie. Ja, also das heißt, ja, deshalb mache ich auch diese Vorträge, weil ich glaube, jeder von uns, sie sind für mich auch Leute, die jetzt das einfach in die Welt raustragen können, wenn sie irgendwo eine Schwangere sehen. Ich sage, du, dein Vortrag gehört, ich habe gar nicht gewusst, dass das so schlecht ist, Alkohol zum Beispiel zu trinken. Weil ich will nicht, dass die Frauen irgendwie mit Finger drauf gezeigt werden. Ja, hier sind genug Frauen im Raum, jeder von uns kennt das. Manche Frauen haben die Regel weiterhin und sind schon schwanger und wissen es gar nicht. Ja. Da können tausende Gründe sein. Ja. Ich glaube grundsätzlich, dass Menschen ihre Kinder nicht vorsätzlich was antun möchten. Also sage ich jetzt einmal, ja, vielleicht kommen sie unter Druck oder sowas, aber ich glaube, dass die Menschen das eigentlich nicht bewusst machen wollen würden, wenn sie mehr Wissen darüber haben. Jetzt möchte ich so ein bisschen über diese Kinder gehen in den verschiedenen Altersstufen, dass wir uns vorstellen können, um was geht es denn da eigentlich, ja? Was halt wirklich auffällig ist, ist bei den ganz Kleinen, dass diese Kinder auch eine extreme Unruhe haben, Schreiattacken, Schlaf- und Gedeihstörungen. Ja? Man glaubt, das ist deshalb, weil die Gehirnentwicklung auch, wenn sie auf der Welt sind, schon langsamer ist als von den anderen Kindern, dass das ein Teil ist und deshalb auch der Schlaf-Wach-Rhythmus noch viel, viel länger braucht, bis die Kinder überhaupt in ruhige Schlafphasen kommen. Interessanterweise ist dadurch, dass ihr Gehirn auch anders funktioniert, ist es schwieriger für sie, Bindung aufzubauen. Viele von diesen Kindern haben auch Infektanfälligkeit und Saug- und Schluckstörungen. Ich nehme das jetzt zusammen. In Deutschland gibt es eine Logopädin, die forscht in diesem Gebiet, und sie sind draufgekommen, dass viele von diesen Kindern einen relativ hohen Gaumen haben und Probleme haben beim Schlucken. Und das könnte ein Grund sein, dass sie einerseits mehr Infekte haben als andere Kinder. Das zweite ist, dass sie deshalb nicht so gut zunehmen und so weiter, weil sie Probleme haben, das Flascherl zum Beispiel im Mund zu haben und runterzuschlucken, weil sie normalerweise müsste die Zunge gegen den Gaumen drücken, und das kriegen sie nicht hin, weil der Gaumen zu hoch ist. Und deshalb verschlucken sie sich oft. Und es könnte auch ein Grund sein, warum viele von diesen Kindern, wenn die vorgestellt werden, als erstes später zum Sprechen anfangen. Weil es da wirklich eine Veränderung in diesem HNO-Bereich gibt. Das heißt, man kann sich vorstellen, solche Kinder sind auch als Babys schon viel, viel anstrengender als viele andere Säuglinge. Ja? Das heißt, die Eltern kommen dann oft oder Pflegeeltern und sind wirklich verzweifelt, weil das Kind nur schreit und sie wissen nicht mehr weiter. Und wenn sie dann nicht gescheit schlucken sozusagen und dann schlucken sie die Luft natürlich stattdessen, dann haben sie Bauchweh, dann geht dieser ganze Zyklus immer weiter. Also es sind sicher Kinder, die wirklich als Babys schon teilweise, ich rede hier hauptsächlich vom Vollbild, also wirklich Kinder, die also vom Vollbild betroffen sind. Ja. Im Kindergarten fangen die meisten Entwicklungsauffälligkeiten schon ein bisschen an, weil sie eben zum Beispiel oft später zum Sprechen anfangen. Es gibt aber auf der anderen Seite Kinder, die betroffen sind, die sind super toll motorisch, ja, und reden nur nicht oder umgekehrt. Sie sprechen schon, aber sie sind in der Motorik sehr ungeschickt, dass man dann eher an Ergotherapie als erstes und so weiter denkt. Haben aber auch, was schon auffällt, ist wieder diese Wachstumsverzögerung, dass sie wirklich mehr Infekte haben, mehr krank sind, nicht gescheit essen, immer zu dünn sind, immer zu klein sind. Das ist, und es fängt halt leider schon an, dass sie Probleme mit Gleichaltrigen kriegen. Das heißt, im Kindergarten fällt schon auf, dass diese Fünfjährigen spielen dann hauptsächlich mit den Zwei-, Dreijährigen, weil da können sie sich noch besser verständigen und werden sie auch noch besser verstanden. Die älteren Kinder merken dann schon, dass sie manche Spiele einfach nicht verstehen, dass sie nicht lang genug dranbleiben können, dass sie sich einfach nichts merken können und so weiter. Das heißt, im Kindergarten fängt dann diese Kluft so auseinander zu gehen und das sind oft die Zeit, wo die Kinder dann Evo vorgestellt werden. Ja. Schlaf ist wirklich von der Geburt bis sie fast erwachsen sind ein großes Thema. Also dieser Schlaf-Wach-Rhythmus scheint ganz, ganz gestört bei diesen Menschen zu sein. Das gibt immer wieder Phasen, wo sie berichten, dass sie einfach abends zum Beispiel nicht zur Ruhe kommen, stundenlang rumliegen und sich versuchen abzulenken und einfach nicht einschlafen können. Und dann in der Früh die Kinder wirklich unausgeschlafen sind in der Schule, wenn sie eigentlich die Leistung bringen sollten. Das gibt es auch oft. Diese Kinder sind manchmal auch ein bisschen distanzlos, aber auf eine nette Art und Weise. Die setzen sich gleich zu einem am Schoß, die reden gleich mit dir, die gehen auch gleich mit dir mit. Was natürlich auch eine gewisse Gefahr bringt. Und sie sind eben teilweise hypo- und hypersensibel, ja, wirklich auf Schmerz, Kälte, Wärme, Berührung. Und diese Dinge, die in dem Bereich arbeiten und wie ich, die könnten dann auch denken, warte mal, das könnte aber ein bisschen autistisch sein oder vielleicht ist ein ADHS, diese Unruhe, das heißt, und deshalb werden sie oft sozusagen in diese Schublade in Anführungsstriche gesteckt, ja, weil sie einfach schon im Kindergarten wirklich auffallen. Aber was eben viele sagen, die mit diesen Kindern zu tun haben, die sind super lieb. Die sind eigentlich total nette Kinder, die total auf einen zugehen, was reine autistische Kinder viel weniger machen. Die wollen in Kontakt treten, die wollen eigentlich in Kontakt mit uns sein. Und trotzdem gibt es dann so Zeiten, wo sie halt auch nur die Autos hin und her schieben zum Beispiel, ja, oder wild herumrennen, weil sie vollkommen überfordert sind, weil sie es einfach noch nicht schaffen, wieder sich selber zur Ruhe zu kriegen, weil sie merken, irgendwas mache ich wieder falsch. Das ist ja das Problem, was diese Kinder so viel haben. Das heißt, wirklich im Kindergarten fallen sie wirklich schon echt auf. Aber das wissen alle, die in dem Bereich arbeiten, der Kindergarten ist noch eine Zeit, wo sehr viel Variation sein darf, was ein Kind kann und können sollte. Schwierig wird es dann wirklich richtig, wenn die Schule losgeht. Weil da gibt es in der Klasse so und so viele Kinder und der Lehrer muss den Stoff schaffen. Ja? Und diese Kinder halten da einfach nicht mit. Schulkind, da gibt es leider schon ein bisschen mehr zum Schreiben. Dieses leicht ablenkbar, das bleibt. Könnte aber eh schon sein, dass das Kind im Kindergarten schon aufgefallen ist, dass man sagt, naja, hat eine ADHS-Diagnose bekommen. Dann könnte es auch sein, dass das versucht wird, Medikamente zu geben, aber die wirken einfach nicht. Ja? Weil diese Kinder einen anderen Gehirnstoffwechsel haben und deshalb diese Medikamente auch, sie können wirken, aber sie müssen nicht wirken. Das heißt, man muss in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ich ja auch so lange gearbeitet habe, können wir es nur ausprobieren bei diesen Kindern, ob das Kind davon profitiert oder nicht. Ja? Und das ist, was viele nicht wissen. Ja? Die kriegen dann also sicher Ritalin oder irgendwas, aber sie sprechen nicht darauf an. Aber das ist, weil ihr Stoffwechsel einfach anders funktioniert im Gehirn. Weil sie eben dann nicht neurotypisch sind wie ein ADHS-Kind, ein reines. Ja. Die Kinder merken im Schulkindalter dann schon immer mehr, dass sie überfordert sind. Und das führt eben dazu, dass sie dann oft rauslaufen, ja, dass sie... Ja, meine Nichte hat auch diese ganzen Sachen gemacht. Die ist dann Vormittag plötzlich vor der Tür gestanden, die ist einfach nach Hause gegangen, weil sie gereicht hat, weil sie einfach so überfordert war mit dem Ganzen. Weil sie immer das Gefühl haben, dass sie es nicht können, was von ihnen verlangt wird. Und das ist leider auch oft so. Ja, dass sie einfach länger brauchen für die Aufgabe, sich nicht so lang konzentrieren können, Probleme haben, wenn sie eine Aufgabe kriegen, wo fange ich jetzt überhaupt an? Ja, und die Lehrer haben nicht die Zeit, dass sie neben diesem Kind nur sitzen und das versuchen, alles zu erklären. Ja. Und leider merken das halt auch die anderen Kinder immer mehr, ja, dass sie immer mehr eigentlich dann alleingelassen werden, weil die anderen halt auch merken, dass die nicht alles mitkriegen, manche Gags nicht verstehen und so weiter. Und ja, oft eben so müde, dass die Kinder sind. Dass jetzt immer wieder schon gedacht wird, naja, was ist, wenn wir versuchen, dass die Kinder statt ihnen Konzentrationstabletten in Anführungsstriche zu geben, sondern was ist, wenn wir schauen, dass sie einfach besser schlafen? Ja? Dass man versucht, da eher anzusetzen, dass die Kinder ausgeschlafen sind in der Früh, weil sie halt so schwer zur Ruhe kommen, weil sie von diesen vielen Eindrücken einfach so geflasht sind, die sie einfach viel langsamer und viel schwieriger verarbeiten können. Was ich noch ganz wichtig für mich ist, diese Kinder wird immer unterstellt, dass sie Lügen oder Fantasiegeschichten erzählen. Und ich bin draufgekommen, wenn ich so 10-, 11-Jährige habe, wo wir die Diagnostik dann besprechen, um was es denn da geht, und dass das immer wieder so ein Thema ist. Und ich bin draufgekommen, dass die Kinder, dadurch, dass sie so Probleme haben, vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis sich was zu merken, fangen sie was an zu erzählen, aber sie merken dann, dass sie es vergessen haben, selber. Ja? Und dann fangen sie an, so zu fabulieren und irgendwelche Geschichten dazu zu erzählen, weil sie selber einfach schon merken, und mit den WGs haben wir dann immer ausgemacht, wenn den WG-Betreuern sowas auffällt, haben wir immer gesagt, wisst was, das nächste Mal sagst dann einfach zur, sage ich jetzt mal Anna, weißt was, kann sein, dass du es irgendwie vergessen hast oder sowas. Und dann können die Kinder das auch ganz gut zugeben. Und wenn die Betreuer dann sagen, weißt du was, nachher fällt dir das bestimmt wieder ein, dann kann man viel besser mit ihnen umgehen. Und es ist nicht immer so, ja, warum lügst du uns alle an? Ja, die machen das wirklich aus ihrer Verzweiflung, weil sie sich nicht anders so helfen wissen. Ja, Stimmungsschwankungen, ja, keine Impulskontrolle, das sind alles Kinder, die sonst in die Diagnostik kommen wegen ADHS und vielleicht atypischer Autismus und so weiter. Aber hier ist eben das Problem, dass das Gehirn anders verarbeitet. Ja. Genau. Erwachsene. Ah nein, jetzt habe ich, glaube ich, die Jugendlichen habe ich vergessen, oder? Ja, die Jugendlichen. Das sind Clara und Luis. Das sind zwei Jugendliche, die selber betroffen sind. Da gibt es ganz viele YouTube-Videos, die man sich von denen anschauen kann. Die erzählen ihren eigenen Weg. Wie sie da durchgegangen sind, sind Adoptivkinder, oder zuerst, glaube ich, waren es Pflegekinder und dann adoptiv, und erzählen einfach diese mittlerweile Erwachsene, junge Erwachsene auch, wie es ihnen in diesen ganzen Schritten in der Schule, wie es ihnen überall gegangen ist. Es ist echt sehenswert, die sind echt toll, beide. Haben beide jetzt an der Ausbildung gemacht, hat auch länger gedauert, so wie bei meiner Nichte auch. Die hat auch 2 Klassen wiederholen müssen, hat jetzt eine Ausbildung gemacht als Krankenschwester und hat auch dort eine Klasse wiederholen müssen. Aber die Patienten lieben sie total. Die kann total gut mit Menschen umgehen. Ja, das ist wirklich, wäre echt schade, wenn die nicht in dem Bereich arbeitet. Und hat eine super Abteilung jetzt, die sie total mögen, so wie sie halt ist. Ich glaube, sie muss jetzt keine Intensivschwester werden, ja, oder sowas, macht ja auch nichts. Aber sie ist jetzt genau richtig, wo sie ist. Merkt aber jetzt, es ist 22, dass das schon für sie anstrengend ist, diese Frühdienst, Spätdienst, Abend, das ist auch so ganz typisch für diese Menschen, dass ihnen das fast zu anstrengend ist. Für die wäre es perfekt, so ein Ambulanzjob von 7 bis 1 zum Beispiel und dann immer gleich von Montag bis Freitag und dann frei haben zum Beispiel. Das ist, glaube ich, was meine Nichte zum Beispiel gut schaffen könnte. Ja? Jetzt kriegt sie das auch irgendwie hin, aber sie hat sich zum Beispiel wie sie mit der Ausbildung fertig war, hat sie sich 4 Monate eine Auszeit gegeben, weil sie das so angestrengt hat, diese ganzen Prüfungen machen. Und meine Schwester, die ist auch Ärztin, die hat das alles mit ihr tausende Male gelernt und wiederholt und gelernt und wiederholt, dass sie eben diese Ausbildung dann geschafft hat letztendlich. Aber es hat nie gescheitert am Praktischen bei ihr, sondern es war wirklich nur im richtigen Moment das Richtige abrufen können. Das ist das Problem, was diese Menschen in der Schule haben. Dass sie sich nicht verlassen können, dass ihr Kopf wirklich die Vokabeln dann genau in dem Moment abrufen kann. Und bei den Jugendlichen ist es eben so, dass die Entwicklung grundsätzlich langsamer ist. Das war auch bei meiner Nichte so. Die war mit 17 wie eine 12-Jährige eher, vom was sie für Ideen hatte und was sie machen will und wie sie sich Sachen erklärt und wie sie Sachen versteht und so weiter. Aber diese Jugendlichen, die wollen ja trotzdem bei den anderen dabei sein. Die wollen ja bei den Gleichaltrigen sein und nicht bei den 12-Jährigen. Und deshalb ist das eben schon so, dass sie immer wieder auch ein bisschen angestiftet werden dann von den Wifferen, sage ich jetzt einmal, dass sie Sachen machen. Deshalb ist es auch, finde ich, so wichtig, in Deutschland zum Beispiel kriegt man ja auch eine Behinderung, eine 50-prozentige, wenn man die Diagnose hat, und es ist strafmildernd. Das heißt, man weiß, dass diese Menschen eher in Konflikt mit dem Gesetz geraten, aber nicht, weil sie böse eigentlich sind, sondern weil sie die Konsequenzen von Dingen nicht verstehen, weil sie das einfach nicht kapieren. Ja? Oder einfach viel länger brauchen. Man muss viel mehr Gespräche mit ihnen führen, um ihnen das erklären zu können, was da jetzt passiert ist, was nicht in Ordnung war und so weiter. Das kann man nicht voraussetzen. Und deshalb hat der deutsche Staat das mittlerweile, finde ich, gut. Ja, strafmildernd ist das eben, wenn den Menschen sowas passiert, dass sie dann nicht wirklich total große Schwierigkeiten haben. Diese Clara und Luis, wenn man sich die anhört, diese Videos von denen, die sagen halt auch, sie wollten unbedingt mit 20 dann schon ausziehen zu Hause oder weiß ich nicht, vielleicht waren sie 18, weiß ich nicht. Aber sie haben dann selber zugegeben, sie wussten, sie schaffen das nicht. Bei meiner Nichte zum Beispiel, die ist jetzt 22 und meine Schwester, die schreibt ihr jeden Abend ein WhatsApp, dass sie sich bitte die Zähne putzt. Das ist was in sie nicht reingeht. Und dabei, die haben alle schon probiert, Pickel am Badezimmer und was weiß ich was, aber sie lebt jetzt schon allein. Ich will damit nur sagen, und trotzdem schafft sie ganz viel alleine und dann gibt es aber so bestimmte Sachen, wo sie einfach Unterstützung braucht weiterhin. Ja. Genau. Und ich glaube, was wirklich schwierig ist, dass sie so Probleme haben, mit anderen in ihrem Alter sich zu verbinden. Dass sie einfach, weil sie den Entwicklungsstand noch nicht haben und sich dann oft einsam fühlen. Also das ist, was mir viele Jugendliche berichten. Oder zum Beispiel kann ich mich erinnern an eine Jugendliche, da ging es eben darum, die Schule hat sie irgendwie gerade geschafft, sozusagen die Hauptschule. Und jetzt ging es darum, einen Beruf auszuwählen. Aber die war überhaupt nicht reif genug dafür. Also bei meiner Nichte konnten man sich, die leben in Deutschland, die konnten sich wirklich helfen, dass sie dann noch eine 3-jährige aufbauende Schule gemacht hat, für so einen Realschulabschluss gemacht. Das heißt, die hat überhaupt erst mit 18,5, glaube ich, angefangen mit der Krankenschwesternschule. Aber sie hat in der Zeit genug Zeit gehabt, nachzureifen. Und das hat sie auch total gebraucht, ja. Also ich glaube, meine Erfahrung oder mit Jugendlichen ist, dass wir wirklich schauen müssen, wie können wir die noch weiter in ein System sie unterstützen, dass sie einfach ihre Reifungsprozesse fertig machen können. Die kann man nicht vergleichen mit einem 14-Jährigen, Gleichaltrigen sonst. Ja. Und das ist oft so schwierig, weil man es diesen Menschen nicht ansieht. Ja. Bei den Erwachsenen habe ich eh schon gesagt, die körperlichen Merkmale sind gar nicht mehr so sichtbar. Aber diese gehirnorganische Beeinträchtigung, die bleibt einfach, ja. Das heißt, Die haben oft einen normalen IQ, also jetzt nicht einen total hohen, aber einen normalen. Und trotzdem fällt es ihnen so schwer, den Alltag zu bewältigen, also allein zu leben, einen Job zu halten, mit Geld umzugehen. Das sind ganz, ganz schwierig für diese Menschen. Sind oft lebenslang auf Hilfe angewiesen. Das ist auch ein Filmprojekt von FASD, das kann ich nur empfehlen, haben wir heute keine Zeit, das anzuschauen. Da sprechen Erwachsene in Deutschland Diagnostizierte, wie die ihr Leben bis jetzt gemeistert haben. Die meisten sind so, ja, so Schnitt, so 40, 50 Jahre alt, also wirklich lang und haben die Diagnose erst vor 5, 6 Jahren gekriegt. Also die haben die ganze Zeit versucht, so ihr Leben zu leben. Und das ist ganz, ganz berührend. Also das ist ganz toll. Das würde ich gerne noch, was es eigentlich bedeutet mit einem fetalen Alkoholsyndrom. Ich rede jetzt hier wirklich vom Vollbild. Ja? 70-80%, das ist nicht nur aufs Vollbild betroffen, sondern überhaupt, die den ganzen Komplex haben von FASD, sind am besten eben diagnostizierbar in der Vorschulzeit. 25% der Pflegefamilien sind circa betroffen. Das sind Daten von Professor Spohr in der Charité aus Berlin. Das Entwicklungsalter ist nicht das Lebensalter. Das ist super, super, super wichtig. Ja? 70% können nie ganz selbstständig leben, weil sie einfach Hilfe brauchen. Und das ist auch meine Erfahrung mit Eltern, die Erwachsene haben mit FASD, die schaffen dann, was ist sich eine Ausbildung, schaffen sie ganz gut, aber den nächsten Schritt, wenn sie dann allein leben müssten oder Berufsschule zum Beispiel, wo sie nicht mehr in ihrem Umfeld sind, wo sie die Unterstützung nicht mehr kriegen, ist dann ganz, ganz schwierig. Also teilweise, wo eine Pflegemama, die hat sich dann dort ein Zimmer genommen und das Kind dann auch dort mit untergebracht, damit sie wenigstens die Routinen, die das Kind braucht, um einfach diese schwere Berufsschule für das Kind zu schaffen, dann hinkriegt. 2% von den betroffenen Menschen, das sind jetzt aber in dem Fall alle, schaffen die Matura. Ja. 86% von dem Professor Spohr, dieser Gruppe, die haben alle befragt, die sie diagnostiziert haben. Und davon waren 86% arbeitslos als Erwachsene. 60% sind mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Da sieht man, wie wichtig das ist, dass das strafmildernd ist in Deutschland. Es war im vorigen Regierungsprogramm in Österreich auch schon drinnen, dass das als Behinderung anerkannt wird, weil man dann mehr Unterstützungen kriegt. Interessant war auch, dass 48% nehmen auch weiche Drogen, aber... Dann hat man sie, die nächste Frage war dann, ja, und warum nehmen sie? Gesagt, ja, weil sie haben so einen Stress, sie halten diese Spannung und sie versagen dauernd und das hilft ihnen dann ein bisschen, dass es ihnen besser geht. Also eigentlich leider eine Selbstmedikation. Ja. Genau, protektive Faktoren wissen wir schon, frühe Diagnose, dass wir viel machen können, stabilisierendes Umfeld, ja, und ein gewaltfreies Umfeld natürlich, das ist für jedes Kind total wichtig, das sind... Nochmal so eine kleine Zusammenfassung, jetzt muss ich auf die Uhr schauen. Das möchte ich noch, diese Folie will ich noch schnell machen, weil wir sind ja Zeit schon fortgeschritten. Schule ist wirklich die schwierigste Zeit für diese Kinder zum Durchkommen, weil die Schere klafft immer weiter auseinander und es wird immer auffälliger, dass sie bestimmte Sachen einfach nicht können. Ja? Zum Beispiel dieser innere Notizblock, was muss ich alles für morgen mitnehmen in die Schule? Ja? Was muss ich überhaupt in meine Schultasche packen? Solche Sachen müssen diese Pflegeeltern, Adoptiveltern oder Eltern noch machen bei 14-Jährigen. Ja? Die können, das ist ihnen zu viel. Oder wenn zum Beispiel... der Bus eine Verspätung hat und die Bushaltestelle wird verlegt oder sowas, kann das dazu führen, dass die wieder nach Hause gehen, weil sie das einfach so stresst, dass sie den Weg dann in die Schule nicht mehr schaffen. Also einfach da diese Flexibilität, die fehlt, das stresst uns alle, oder? Wenn plötzlich die Bushaltestelle woanders ist, dann warte mal, wo muss ich jetzt hin? Aber wir kriegen das hin. Aber diesen Menschen, für die ist das wirklich so, dass sie sich dann eher ins Bett legen wollen den ganzen Tag, weil sie so erschöpft sind von dem, was sie dann in der Früh erlebt haben. Dann Informationen, ja, Kopfrechnen. Das ist schlimm für diese Kinder, die immer das Gefühl haben, sie können nichts. Ja, das ist ja, was sie immer gespiegelt kriegen. Und da finde ich auch die Diagnostik so hilfreich, weil die Kinder dann sagen, ach so, deshalb ist das. Ja? An manchen Tagen können sie die Leistung abrufen, an manchen nicht. Das ist schrecklich. Ja, wenn ich mich selber auf mein Gehirn nicht verlassen kann. Und das ist, was sie halt wirklich tagtäglich leben. Das heißt, das ist viel, viel anstrengender, den Tag zu schaffen. Ja, ja eben, Vokabeln dann nicht können, dann auch so dieses, was Kinder, je älter sie werden, kann man immer besser, wenn man sich ärgert sozusagen, kann man sagen, okay, ich tue tief durchatmen, ich renne jetzt nicht gegen die Tür. Das ist auch zum Beispiel was, was bei ihnen im Kopf nicht so gut funktioniert, die haben dieses innere Stoppschild nicht. Ja? Das heißt, die rennen dann raus und die haben dem anderen eine drauf oder sie schmeißen alles runter oder irgendwas aus der Impulsivität, wo die meisten in der Schule das schon besser unter Kontrolle haben, auch wenn sie sich ärgern. Ja? Und als Erwachsener sind wir dann schon meistens perfekt. Da sage ich dann nicht, geh mal vor die Tür, ja, sondern ich reiße mich zusammen und ich bleibe höflich. Und das sind so Sachen, warum es immer zu Unruhe kommt in den Schulen, in den Klassen dann oft. Ja. Genau. Und das Sozialverhalten ist eben so viel jünger. Das heißt, sie passen eigentlich gar nicht in die Klasse rein, in der sie sind, weil sie von ihrem Verhalten noch gar nicht da dort sind. Deshalb spielen sie auch meistens oder viel lieber mit jüngeren Geschwistern oder kleineren Kindern. Weil in dem Punkt sind sie jetzt schon und da fühlen sie sich sicher und da können sie auch voll schön spielen. Exekutivfunktion, haben wir noch 2 Minuten, dass ich die machen kann? Ja, gut. Aber dann bin ich wirklich fast fertig. Diese Exekutivfunktionen, die werden mit diesem psychologischen Diagnostik herausgefunden. Man versucht jetzt, noch bessere Diagnostik zu finden, also das ist, wo eigentlich die Zukunft hingeht, damit wir noch besser Alltagskompetenzen abfragen können, weil das ist ja, wo diese Menschen die Probleme haben. Die schauen normal aus, die können essen und trinken und ja, das ist ja auch das, was so schwierig ist, wenn die Pflegeeltern zum Beispiel Unterstützung wollen, ja, weil der Amtsarzt, der dann sitzt und sagt, wieso, schaut doch ganz normal aus. So arbeiten gehen, oder? So ungefähr. Weil die nicht verstehen, dass das Problem im Alltag ist, in diesen Alltags- und das sind eben diese Exekutivfunktionen. Ja? Das heißt, ich muss, wenn ich mich auf neue Situationen einstellen kann, ich muss verstehen, was könnte der jetzt gemeint haben? Die brauchen viel länger, um Sachen zu reflektieren, wo sie das Gefühl haben, sie sind ungerecht behandelt worden zum Beispiel. Ja? Weil sie einfach nicht das so leicht abstrahieren können. Ja, es ist auch schwierig, zum Beispiel ein Plakat zu machen, ja, weil das muss mehrere Schritte machen. Da muss ich mir überlegen, was will ich aufs Plakat draufschreiben, was für Farben nehme ich, will ich vielleicht was ausschneiden noch dazu und so weiter und so weiter. Wo kriege ich überhaupt die Fakten her, wenn es jetzt um das Plakat heißt Elefanten, ja? Und das ist das, wo die Kinder so viel Schritthilfe brauchen. Also die müssten jemanden neben ihnen sitzen haben und sagen, weißt du was? Als erstes überlegen wir uns, was wissen wir überhaupt zu Elefanten? Was finden wir denn interessant zum Beispiel? Und so weiter und so weiter. Für uns ist das alles total normal, aber für ein Kindergartenkind wäre das auch noch viel zu schwierig. Aber die meisten Endvolksschulkinder können das schon für sich überlegen, wie brauchen auch oft noch Hilfe, aber sie können diese Schritte schon gehen. Aber diese Kinder können diese Schritte nicht gehen. Ja? Und dieses Punkt genauer Abrufen von Gelernten gehört da auch dazu. Und das ist halt in der Schule wirklich jeden Tag. Ja? Habe ich irgendeinen Test, irgendwas, was ich abgeben muss, irgendein Referat, was ich fertig haben muss und das ist das. Also man kann sich vorstellen, diese Kinder haben so, so viel mehr Stress. Ich finde es bewundernswert, dass die überhaupt da noch hingehen. Aber das ist deshalb, weil das so herzensliebe Menschen sind. Die sind wirklich die ganz, ganz sympathische, liebe Menschen. Ja, ja, ich bin ein Fan. warum, glaube ich, ist das Diagnostizieren so wichtig? Erstens glaube ich, je mehr wir darüber wissen, desto mehr neue Therapien werden entstehen. Je früher wir diagnostizieren, desto mehr glauben wir im Moment durch die Neuroplastizität, dass das Gehirn noch mehr sich verändern kann, ja, dass wir es positiv beeinflussen können, dass sie noch mehr lernen können, als wenn das zu spät ist, wenn man da zu spät mithilft. Und ich bin totaler Fan von Präventivprogrammen zum Beispiel, dass wir jetzt einfach hier drüber reden, uns mal zu dem Thema Gedanken machen oder eben dieses Zero, was in den Schulen stattfindet. Das heißt, wir müssen da einfach dranbleiben. Dann wird sich auch was tun. Wie schaut es therapeutisch aus? Also kurativ gibt es keine Möglichkeit. Diese Gehirnveränderungen sind da und bleiben da. Was wir lernen können, ist damit besser umzugehen. Das heißt, ich glaube, dass diese Menschen sehr wohl gute Leben leben können, aber sie brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit, sie brauchen vielleicht hier und da Unterstützung, sie brauchen vielleicht Arbeitgeber, die merken, okay, warte mal, heute ist nicht so ein guter Tag, da soll derjenige lieber das oder das machen zum Beispiel. Kleinere Kinder können auch besser gefördert werden. Ja, und wir müssen alles das machen, was das Kind gerade braucht, ja, Ergo, Logo, was auch immer. Diese Kinder können oft sehr gut mit Tieren umgehen, ja. Das scheint irgendwie eine Sprache zu sein, wo sie gut damit können. Man kann Medikation probieren, aber ich sage wirklich kann, weil der Gehirnstoffwechsel eben anders funktioniert, das habe ich eh schon gesagt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Lehrer viel drüber wissen, Kindergärtner viel drüber wissen, Sonderpädagogen, dass einfach viele Menschen und Ärzte, auch wir Ärzte dürfen deutlich mehr darüber wissen, Kinderärzte, Gynäkologen, also alle, die mit dem Bereich auch zu tun haben, damit diese Menschen einfach die bestmögliche Unterstützung kriegen. Und ich glaube, oh, danke, das habe ich schon ausgemacht. Danke auf jeden Fall einmal. Als erstes möchte ich nur fragen, gibt es irgendwelche Fragen, wo ich undeutlich war oder was irgendwie total unklar war? Weil das, glaube ich, müssen wir als erstes erklären. Nein, okay, bitte, Entschuldigung.
Ja, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich wollte eh auch bei den Fragen natürlich einsteigen und Ihnen nur noch einmal sagen, Frau Dr. Leodolter-Stangl steht jetzt für Fragen zur Verfügung und mein Kollege Martin Kruger hat ein Mikro. Wenn Sie dann einfach ein Zeichen geben, ein klares, dann kommt er zu Ihnen, denn der Abend wird auch aufgezeichnet, dann haben wir auch die Fragen oben. Und schauen wir mal, gibt es schon, ja, ganz vorne.
Ja, keine Frage, sondern großer Dank für diesen aufklärenden, engagierten Vortrag. Man erschreckt ja, es stockt einem zum Teil der Atem, wenn einem klar wird, die Folgen, die Sie so gezeigt haben, die kleine Babys schon haben, dann im Kindergarten, in der Schule, als Jugendliche, als Erwachsene, und die daraus resultieren, erstens aus dem Unwissen.
Ja.
Also ich denke, da müssen wir sofort eine Plakataktion machen oder statt der Umweltwoche eben eine Woche, wo das überall plakatiert wird. Alkohol in der Schwangerschaft, totales Tabu. Und auch eben nicht nur das Unwissen, auch die Verniedlichung, die natürlich in Österreich typisch ist. Mein Gott, macht doch nichts. Kann man doch ruhig machen. Und eben auch, wie Sie zum Schluss auch selber noch einmal betont haben, schon auch erschreckend, dass doch so viele Gynäkologen, Hebammen nichts davon wissen, nicht einmal die Frage stellen.
Auch Kinderärzte, ich muss Ihnen das leider sagen. Wie ich die Ambulanz gestartet habe, habe ich meinen Kollegen auch einen Vortrag mit Fakten und Zahlen, da habe ich noch gemacht, weil man könnte ja sagen, na, es gibt andere genetische Syndrome, die schon auch so aus sozusagen, das müssen wir als erstes, aber das ist vernachlässigbar, ja. Also Kinder, die so ähnliche Gesichtszüge haben, dass es ein genetisches Syndrom ist, das kommt 1-200.000 vor. Ja. Also, und das war wirklich auch, ich habe einfach gemerkt bei meinen Kollegen, dass sie dann auch gesagt haben, Wahnsinn, da müssten wir ja viel mehr sehen und so weiter. Was ich schon sagen möchte, ist, dass bei Neugeborenen selber ist es oft schwieriger zu sagen. Ja, weil einfach die Kinder nach der Geburt oft noch so ein bisschen zerdrückt sind, sage ich jetzt einmal, und auch noch ein bisschen die Niere erst richtig zum Arbeiten anfängt, dass er oft noch ein bisschen vom Gesicht her ist es oft nicht so gut zu sehen. Am besten geht sie wirklich in der Kindergartenzeit. Ja, da kann man das wirklich vom Gesicht her am besten erkennen. Ja.
Mir das auch wirklich schockiert, dass Gynäkologen offenbar da nicht aufklären, obwohl es ja auch im Mutter-Kind-Pass vorgesehen ist.
Ja, da gibt es ein eigenes, wo man ankreuzelt. Also, ja.
Ich habe das im Vorfeld mit meiner Frau auch kurz angesprochen, weil ich das gesehen habe, dass das so der Fall ist. Und sie hat gesagt, auch bei ihr war es so, da hat nur die Assistentin dann einfach ist so quasi drüber hinweggegangen, das mit dem Alkohol wissen sie eh. Jetzt muss man dazu sagen, meine Frau ist Kinderärztin, da kann man es vielleicht tatsächlich annehmen, aber möglicherweise ist es auch Usus, dass man einfach da so schnell drüber hinweggeht. Ja.
Und ich glaube wirklich, dass jeder als viel Alkohol was anderes empfindet wirklich, also das ist, was ich mit dieser einen Familie, das ist eh ein erschreckendes Beispiel gewesen, aber das war für mich schon interessant, ja, dass es einfach wirklich das auch noch gibt und eben dieses, na, zum Essen gehört halt ein Wein dazu, wurscht, ob ich jetzt schwanger bin oder nicht, also das gibt es auch genug. Ja.
Da wollte ich eh fragen, ich habe gehört im Vorfeld, ab 0,5 allerdings sei das Ungeborene oft schon bewusstlos. Die Frau wird sich dann zwar oft denken, fein, jetzt boxt mich niemand, trägt mich niemand, aber 0,5, was ja, man selber vielleicht gar nicht so viel. Merkt, ja,
das
führt schon zur Bewusstlosigkeit.
Ja, weil es einfach wirklich, das Kind leider so lange schwimmt, wirklich muss man sagen, im Alkohol. Das ist einfach wirklich echt dramatisch. Und ich glaube, das ist uns einfach nicht bewusst, dass das 1:1 wirklich reingeht.
Jetzt aber an Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich ziehe mich dann zurück und hoffe, es wird ein Selbstläufer. Da gibt es schon Fragen. Okay. Also.
Gibt es bei uns in Vorarlberg eine Möglichkeit, eine Anlaufstelle?
Ja.
Wenn man Fragen hat. Und wer stellt eine Diagnose aus? Mhm.
Ja, also in Wien, die Frau Magister Pfeiffer, die macht da Diagnostik mit dem Dr. Fravrik und einem anderen Arzt. Da ist der einzigste Haken eben, dass das leider selber bezahlt werden muss und das kostet ungefähr 1.000 Euro. Also das ist jetzt nicht so wenig, sage ich jetzt einmal. Bei Pflege- und Adoptiveltern zahlt das auf das Jugendamt. Es sind leider sehr lange Wartelisten. Ich persönlich arbeite gerade wieder an einer Lösung, dass ich wieder diagnostiziere. Also ich tue im Moment gerade nicht, weil ich es einfach so ein wichtiges Thema finde. Dann die Frau Professor Landgraf in München, die diagnostiziert auch. Die hat eine eigene, auch via Ambulanz im Krankenhaus angeschlossen. In Salzburg auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie, da wollen sie jetzt anfangen. Aber die nehmen, das weiß ich, die nehmen sicher nur Salzburger im Moment, weil sie einfach die Kapazität gar nicht haben. Und ja. Aber es wäre so wichtig, dass wir es einfach mehr diagnostizieren, weil wir dann einfach mehr lernen und mehr für die Kinder tun können.
Hm. Ein bisschen anknüpfend an die vorangegangene Frage, mir kommt ein 10-jähriger Junge in den Sinn, der bei mir in der psychologischen Diagnostik ist, bei uns seit knapp 2 Jahren in der Betreuung, Probleme überall und so ein unerklärbares Phänomen, oder?
Klar, aber sehr zugänglich, wenn man Draht hat, oder? Wenn
genau. ADHS steht im Raum, Autismus steht im Raum, oder? In der Diagnostik bestätigt sich nichts klar.
Nicht total klar, genau.
Ja. Und das FASD kommt natürlich auf die Bildfläche, aber ich frage mich eben genau das, oder? Quasi schreibe ich das als Hypothese in den Befund. An wen kann ich mich unterstützend wenden? Kann ich einen Mediziner mit ins Boot holen, der wahrscheinlich dann gar nichts drüber weiß? Also so wirklich die Schwierigkeit jetzt aus psychologischer Sicht, die Diagnose zu stellen. Und also eben, er ist 10, bald 11, oder? Also schon viel quasi
erlebt und viel schon probiert worden.
Ja, und viel auch vorbei jetzt von den Gesichtszügen, Kindergartenalter oder alles schon vorbei.
Also da helfen wir uns halt alle, die Diagnostik machen mit Bildern, wie sie kleiner sind. Mhm. Aber ich mache trotzdem Bilder von dem Kind, wie es dann auch jetzt ausschaut.
Eben, weil wenn man dann so wieder die quasi im Google nachliest oder die Kriterien, oder da erfüllt der vieles, aber es ist immer so, es könnte auch, eben, es könnte das sein, aber es könnte auch das sein. Also es ist schwierig,
deshalb
so
die Klarheit zu finden. Bin ich echt froh, dass es diese Leitlinien gibt, weil früher hat man zum Beispiel körperliche Sachen, also Herzmissbildungen hat man auch Punkte in Anführungsstriche vergeben, aber das will man einfach nicht mehr machen, weil man kann nicht jedes Kind, was einen Herzfehler hat, automatisch davon ausgehen, dass die Mutter eine Schwangerschaft ist. Das geht einfach nicht. Ja. Aber diese anderen, diese 4 Säulen, die wir eben jetzt haben, sind einfach im Moment das Beste, was wir haben. Aber die Forschung geht eben, habe ich eh gesagt, in Versuchen, diese Alltagskompetenzen besser abzurufen, weil das ist ja, wo diese Menschen so Schwierigkeiten haben.
Und was wäre da Ihre Empfehlung jetzt im konkreten Sinne? Weil eben das Exekutive, Sprache, Motorik, das können wir ja abklären, aber ich kann die Familie nicht nach München schicken.
Na, aber gibt es irgendwie einen Kinder- und Jugendpsychiater, mit dem ihr zusammenarbeitet?
Ja.
Weil wir haben bei uns so ein ukrainisches Waisenhaus ist ins Südburgenland gekommen und das sind 50 Kinder, die sind damals, wie der Krieg angefangen hat, alle gekommen und ich habe die jetzt alle untersucht und von diesen 50 Kindern sind nur 10 Kinder gesund, also körperlich, geistig, ja. Und ich habe noch nie so viel Vollbilder von FAS gesehen wie dort, ja. Und da habe ich mich schon gefreut, weil da gibt es auch einen Kinder- und Jugendpsychiater, der die Kinder auch immer wieder anschaut und der schreibt aber mittlerweile auch Verdacht auf.
Okay.
Ja. Also ich würde dann, glaube ich, Verdacht auf FASD, also dass das ganze Spektrum ist, schreiben. Aber ich glaube, wir müssen einfach den Mut haben, jetzt einfach immer wieder, bis sich einfach immer mehr tut. Ich glaube, das ist so, wie ich angefangen habe zu arbeiten in der Kinderheilkunde, so um die Jahrtausendwende. Da war Autismus auch so, was soll das sein? Ja? Und jetzt, weiß nicht, sind die Schüler in der Oberstufe. Ja? Ich glaube, wir sind halt jetzt gerade an so einem kleinen Beginn. Ich glaube, dass wir in 10 Jahren, 15 Jahren schon viel weiter sind. Ja? Weil das ist nicht mehr aufzuhalten. Da gibt es einfach schon so viel und so viele, die auch das Gefühl haben, das ist kein Autismus, das ist kein ADHS und so weiter. Nicht, dass sie nicht diese Züge auch haben, aber diese Kinder sind im Kontakt nicht wie ein autistisches Kind. Ja, auch wenn.
Das macht es auch so schwierig, oder? Weil man stempelt schneller als ADHS-Kind ab, ist quasi einfacher und man hat endlich eine Diagnose, aber es erklärt trotzdem die Problematik.
Genau, weil eben ein ADHS-Kind, wenn man das einfach mal einen Monat ein Medikament ausprobiert, reagieren die Kinder eigentlich sofort, sage ich jetzt einmal, aber diese Kinder reagieren nicht. Oder können schon. Also meine Nichte hat dann auch in dieser Berufsschulzeit und so weiter, hat sie dann einfach was genommen. Und das hat ihr gut getan für diese kurze Zeit. Aber sie braucht es eigentlich nicht. Es war nur, wenn dieser Stress noch so hoch ist, dann hat sie halt so versagt von den Leistungen her. Obwohl sie es eigentlich zu Hause alles sagen konnte. Ja. Aber das, glaube ich, hat eben auch zu tun, weil die einfach so viel schlechte Erfahrungen machen. Aber ich glaube, dass ein Mensch viel besser das verstehen kann, wenn er weiß, warte mal, ich mache das gar nicht absichtlich. Ja? Und das ist auch, glaube ich, für alle, die mit Menschen arbeiten, so wichtig. Die machen das nicht absichtlich, um uns zu ärgern. Ja? Die können das wirklich in dem Moment nicht. Ich habe einmal mit einer Dame geredet, die vielen mit Demenz macht. Und die hat gesagt, Wahnsinn, das ist total ähnlich, wie die Leute mit Demenz das beschreiben, dass sie plötzlich nicht mehr wissen, wie sie ihren Schlüssel ins Schloss kriegen zum Beispiel. Ja? Und so, ja, wo die dann auch so hilflos sind, mit sich selber auch. Ja? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, das Selbstbewusstsein auch wieder aufzubauen und diesen Kindern das Gefühl zu geben, hey, du bist trotzdem okay. Du kannst gar nichts dafür, dass es so ist. Da gibt es auch von FASD einen netten Film, der heißt Kugi. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal angeschaut habt. Das ist wird so wie ein Zeichentrickfilm. Da kann man Kindern das erklären, die Diagnose. Kugi heißt das. Also K-U-G-Y. Das ist alle, ja, kann man einfach YouTube Kugi eingeben von FASD Deutschland. Die haben den gemacht. Ist auch so schön zum Anschauen. Also und sehr kindgerecht.
Also ich hätte auch noch ein, zwei Fragen. Also Sie haben gesagt, die Diagnose, das ist sicher sehr wichtig. Mich wundert ein bisschen, dass diese Prophylaxe oder die Prävention, dass da nicht eigentlich, wie auch der Herr schon vorher gesagt hat, nicht mehr gibt, weil das weiß man ja von vielen Dingen, dass Aufklärung, Prävention, dass das eigentlich wäre vielleicht auch mit einfachen Mitteln dann machbar. Das wundert mich eigentlich, weil man schon lang im Prinzip weiß, dass Alkohol sehr schädigend ist. Ich glaube, es steht sogar schon in der Bibel. Also mich wundert es, und man weiß ja auch schon vor anderen Jahrhunderten, wie Alkohol wirkt. Und da wurde eigentlich, gibt es auch schon viel drüber. Darum, mich erstaunt es eigentlich, dass das überhaupt nicht mehr jetzt gerade in unserer Kultur so offen, weil natürlich ist es sehr erwünscht oder Alkohol oder sehr akzeptiert. Aber trotzdem, weil man weiß es ja auch von Erwachsenen, oder was für Folgewirkungen der Alkohol hat.
Also was für uns total spannend bei diesem Zero-Programm, also was für die Jugendlichen ist, da ist ein Abschnitt ganz dezidiert, was kann man denn sagen, wenn man nicht trinken will. Ja? Und da werden die Jugendlichen so mit einbezogen, naja, ich könnte sagen, ich habe Kopfweh und so weiter. Und mich hat so erschreckt, dass wir nicht einfach sagen können, ich möchte heute nicht trinken. Ich frage ja den anderen auch nicht, der trinkt. Ja, und warum trinkst du? Der muss sich auch nicht rechtfertigen von mir, aber ich muss mich rechtfertigen, wenn ich nicht trinken möchte. Das würde ich mir wünschen, dass sich das bei uns verändert in der Gesellschaft. Ja? Es ist eh schon besser geworden, wenn ich mir denke, meine Generation, wie betrunken wir noch Auto gefahren sind. Das machen heutzutage die jungen Leute wirklich kaum mehr. Gott sei Dank. Also ich glaube schon, dass die Richtung richtig ist. Es braucht halt alles sehr langsam. Aber ich sehe das genauso wie Sie hier.
Ich hätte nochmals, was Sie gesagt haben, in Deutschland ist es Strafminen, in Österreich aber in dem Fall nicht.
Nein, leider noch nicht. Im vorigen Regierungsprogramm wäre es eigentlich drin gewesen, dass es auch wie eine Behinderung anerkannt wäre. Und der nächste Schritt wäre dann, dass man eben auch diese Strafmilderung kriegt. Aber leider, ich glaube, da waren dann zu viele Skandale, sage ich jetzt mal. Da sind sie anscheinend nicht mehr dazu gekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob jetzt im neuen Regierungsprogramm wieder drinnen ist, aber ich glaube, irgendwann kommen wir auch nicht mehr aus als Österreich, sage ich jetzt einmal. Ja, es sind einfach zu viele Menschen, die da echt Hilfe brauchen, weil das wächst sich nicht aus eben. Ja, das. Also, da glaube ich, und da und da.
Ich habe ziemlich viel mitgeschrieben, aber gibt es irgendwo auch im Internet eine gute Seite?
Was ich super finde, ist diese, es gibt FASD Deutschland, also fasd.de. Das ist auch ein Verein, die sich damit beschäftigen, machen auch tolle Fortbildungen immer wieder abends, laden super Leute ein, also ich höre sie mir auch gern an. Dann gibt es eben dieses FASD-Netzwerk, das ist die sind zwar im Nordburgenland zu Hause, das sind ganz engagierte Pflege- und Adoptiveltern, die selber betroffene Kinder, also jetzt Erwachsene haben, die sich unheimlich stark einsetzen. Und ich schaue ja immer so alle paar Monate, wenn ich einen Vortrag schaue, ich ja wie immer ins Internet. Und ich bin wirklich überrascht, am Anfang, wirklich vor ein paar Jahren, da stand nichts. Da gab es wirklich nichts dazu. Und jetzt mittlerweile finde ich schon alles Mögliche. Ja, also da tut sich was. Aber für die Betroffenen und für die Eltern und Pflegeeltern, Adoptiveltern wäre es einfach gut, wenn es schneller Hilfen gäbe.
Wie ist das im Berufsleben für Menschen, die mit einem Vollbild diagnostiziert sind? Gibt es da einen gewissen Kündigungsschutz?
Also meine Nichte zum Beispiel, die hat 50-prozentige Behinderung bekommen. Die ist zum Beispiel vom Krankenhaus total gern genommen worden, weil sie damit die Behindertenquote in Anführungsstriche, also ja. Ich glaube, dass Menschen, die ein Vollbild haben, das wahrscheinlich kaum schaffen, sage ich jetzt einmal. Ob die nicht eher am zweiten Arbeitsmarkt dann, glaube ich, sich sicherer fühlen würden und besser fühlen würden, dass sie nicht dauernd in diese Überforderung reinkommen. Nur das Problem ist, wenn die Menschen das selber nicht wissen, dass sie das haben, bewerben sich trotzdem für Lehrstellen und so weiter. Ja? Und können das aber nie erfüllen, was gebraucht wird.
Danke. Und die zweite Frage wäre noch, können erwachsene Menschen verlässlich diagnostiziert werden, über die es wenige Aufzeichnungen aus der Kindheit gibt?
Also ich sage einmal, wenn man gar keine Bilder als Kind hat, ist es echt schwierig, bei einem Erwachsenen mit einem Vollbild noch eher, weil die sind meistens körperlich auch wirklich zu klein, zu zart, sage ich jetzt einmal, ja, haben oft wirklich eine Mikrozephalie auch, also dass man einfach im Kopfumfang, ob bei Erwachsenen gibt es dann auch Perzentilen, dass man sagen kann, okay, dann wäre das eigentlich schon beweisend, sage ich jetzt einmal. Ja. Und wenn man sich ein bisschen einschaut, ja, kann man schon auch bei Erwachsenen sehen, aber es ist nicht mehr so prägnant, finde ich. Ja. Okay.
Mich würde noch das Thema Rauchen kurz interessieren. Gibt es da irgendwelche Parallelen zu dem Thema FASD oder ist das quasi wirklich komplett problemlos in der Schwangerschaft?
Also was das Rauchen auf jeden Fall macht, ist, dass die Durchblutung von dem Mutterkuchen einfach deutlich schlechter ist und deshalb sind die Kinder kleiner. Ja? Aber der Unterschied zum Alkohol ist, dass es wirklich ein Teratogen ist. Das also Zigaretten haben auch ganz viel krebserregende Stoffe sozusagen, aber das Kind ist gar nicht lang genug im Bauch dafür sozusagen. Also gesund ist sicher auch nicht, aber, aber Alkohol ist halt wirklich ein Teratogen. Also das ist wirklich gleichzusetzen mit manchen Medikamenten, die in der Schwangerschaft nicht gegeben werden.
Hallo, ich bin Kindergartenpädagoge in Lautrach und wir haben auch ein Kind in der Gruppe, bei dem wir schwer den Verdacht haben. Da trifft eigentlich alles zu, was Sie heute erwähnt haben. Jetzt die Frage, wie geht man jetzt gerade als Pädagoge, nicht als Arzt, mit den Eltern um?
Genau.
Weil ich denke, es ist für uns sehr schwer, zum jetzt irgendwie sagen, geht zum Doktor, lasst ihn da irgendwie mal untersuchen. Er hat jetzt schon mehrere Diagnostiken bekommen. Ja.
Also,
wieder abgelehnt worden. Genau, aber ja. Wie bringt man das rüber? Oder irgendwie ist ja dann wie ein Vorwurf, bei dem man nicht einmal sicher weiß, war das so? Oder? Ja. Also ich kann nicht zur Mutter sagen, sie haben Alkohol getrunken, lassen Sie das mal anschauen, vielleicht ist es das.
Ja.
Oder das wäre jetzt für mich schwer.
Ja.
Gibt es da irgendwie Tipps, wie man da weitergehen kann oder
also
für
ich,
das Kind vor allem?
Ich empfehle immer, und was ich überhaupt nicht mag, ist wirklich mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern wirklich, ich glaube, sowas kann sich nur in einem guten Gespräch einfach ergeben. Ich habe einmal eine Mama auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie gehabt, bei der war das dann so, dass das Mädchen betroffen war, weil sie einfach wirklich auffällig war. Und da habe ich die Mama dann so ganz vorsichtig gesagt, wie schaut es aus? Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat erst im 5. Monat gemerkt, dass sie schwanger ist. Und es kann durchaus sein, dass sie einfach immer wieder bei einem Fest oder sofort getrunken hat, weil sie einfach gar nicht gewusst hat, dass sie schwanger ist. Und das ist aber eine Mama, die vollkommen im Berufsleben steht und so weiter. Und wir haben dann diese Diagnostik noch dazu gemacht und hat auch gepasst. Aber ich habe dann auch immer gleich gesagt, habe ich gesagt, viele Frauen wissen einfach gar nicht, dass sie schwanger sind. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht nur noch darum, jetzt das Kind so gut wie möglich zu fördern und zu schauen, was es noch sein könnte, weil es einfach ein Unterschied ist, ob ich ein Kind habe mit einer ADHS, ein wirklich klassisches, ja, oder eben eigentlich ein Kind mit einem fetalen Alkoholsyndrom, was auch ein ADHS-Symptom hat. Weil das wird nicht reagieren auf die Sachen, die ich bei ADHS machen könnte. Oder viel weniger, sage ich. Ja. Deshalb, also ich glaube, und das ist sicher ein total schwieriges Thema, ich glaube, es kommt immer darauf an, ob man das Gefühl hat, man kann einen Draht zu dem anderen aufbauen. Vielleicht könnte das jemand anschneiden, der die Diagnostik macht zum Beispiel, dass man da mal so Helferkonferenz macht und sagt, hey, wir waren auf einem Vortrag, vielleicht geht das in die Richtung, gibt es irgendjemand, der das bei uns hier in der Gegend macht? Oder ich weiß gar nicht, habt ihr eine Kinderabteilung in Kinderklinik oder sowas?
Ja.
In Dornbirn. Mhm. Kenne ich noch.
Ja.
Ja, passt. Ja. Sind da Psychologen auch dabei? Also auf einer Klinik, auf der. Vielleicht, dass man es irgendwie so im Team besprechen kann dann mal. Ja, weil, und wirklich auch mit dem, dass viele Eltern einfach gar nicht wissen, dass das schädlich ist fürs Kind. Aber das Kind, die sehen ja auch, was das Kind für einen Leidensdruck hat. Aber diese Sachen sind immer schwieriger. Da habe ich im Burgenland fast leichter, weil wir sehr viele Wohngemeinschaften haben, wo ja dann einfach die Betreuer mit den Kindern kommen. Das ist viel leichter, das zu übermitteln, als natürlich leiblichen Eltern. Und nur, weil ich Alkohol in der Schwangerschaft getrunken habe, heißt das ja, erstens glaube ich nicht, dass die Leute mutwillig ihr Kind verletzen wollen. Und das Zweite ist, dass sie das einfach oft nicht wissen. Ja, ich glaube, dass es einfach darum geht, dass man einfach sagt, man weiß das einfach noch nicht so. Ich meine, man weiß es schon länger, aber wir wollten uns nicht damit beschäftigen. Und dass man da wirklich einfach dieses, du bist schuld an dem Ganzen und so weiter, ja.
Ich habe noch eine Frage zu der Förderung. Also wenn man sich so die Symptomatik und die Diagnosekriterien anschaut, ist es ja sehr überschneidend, auch zum Beispiel mit einer Lernstörung, mit einer Komorbidität von einer ADHS, was ja sehr gehäuft vorkommt. Wie würde sich denn, wenn ich das jetzt schaffen würde, differenzialdiagnostisch das zu differenzieren, dass es doch ein FASD ist, wie würde sich das auf eine andere Förderung auswirken?
Ich glaube, dass wir einfach mehr Geduld brauchen, wie halt Kinder, die einfach mehr brauchen, also dass es sicher was anders ist, meiner Meinung nach. Ich glaube einfach, je mehr wir wissen, desto mehr würden auch noch bessere Techniken entstehen, wie man den Kindern helfen kann. Aber ich glaube, dass es genug gute Möglichkeiten gibt, die Wahrnehmung bei diesen Kindern genauso zu fördern. Ich glaube, es ist nur klarer für uns zu verstehen, dass wirklich das Gehirn verändert ist und deshalb viele Sachen sind. Ja, das heißt, das kann man nicht einfach reparieren in dem Sinne. Ja? Ein Kind, was eine Über- oder Unterempfindlichkeit hat, also so wie ich das in der SI und so verstanden habe, ist, kann man ja wirklich das nachreifen lassen oder zum Beispiel mehr Reflexe zum Beispiel, die sie nicht zurückgebildet haben, das kann man ja wirklich mehr oder weniger den Impuls geben, wie die Chinesen sagen, dass die Kinder die Meridiane erst entwickeln und wenn ich irgendwo ein Problem habe, dann versuchen die diesen Meridian zu entwickeln und das kann man ja machen. Und bei uns muss nur klar sein, bei diesen Kindern, dass sie immer wieder an ihre Grenzen in bestimmten Sachen, das heißt, je besser wir vorbereitet sind und je besser und strukturierter ihr Leben ist und je mehr wir alles wiederholen, viele Male den Weg zur Schule sozusagen, in kleinen Etappen da schon allein gehen und so weiter. Was man mit jedem Kind machen würde, sage ich jetzt einmal, nur die brauchen noch viel, viel mehr Zeit dafür, dass sie das dann gut schaffen können.
Und wäre es denn dann auch ein Unterschied in der Finanzierung von Fördermöglichkeiten?
Seitdem das in Deutschland eben jetzt Behinderung anerkannt ist, kriegen die viel mehr Unterstützung. Und mittlerweile gibt es auch eine eigene Wohngemeinschaft für Menschen, die betroffen sind, Erwachsene, weil die passen ja eigentlich nirgendwo richtig hin. Ja? Die sind ja nicht wirklich total geistig behindert oder sowas. Ja? Aber sie schaffen es trotzdem nicht allein ihr Leben. Und die sind eigentlich alles geschulte Leute. Das heißt, die unterstützen sie nur bei den Sachen, die sie Unterstützung brauchen, wie zum Beispiel erinnert zu werden, dass man sich duscht. Oder die anderen brauchen die Hilfe, in den richtigen Bus einzusteigen, kommen dann aber super bei der Arbeit an zum Beispiel. Ja? Andere können ihr Konto nicht führen. Das heißt, sie kriegen dann ein zweites Konto, wo jede Woche nur was weiß ich, 100 Euro oder sowas draufgespielt wird und so weiter. Und das ist, glaube ich, was auch so schwierig zum Verstehen ist für die Ämter und für die Zuständigen, die Unterstützung geben können, weil das so punktuelle Sachen bei jemand sind. Ich sage immer, wenn mir ein Bein fehlt, dann ist das für den Gutachter klar, na, die wird nicht so schnell laufen können vielleicht, ja, so ungefähr. Aber das ist bei diesen Menschen nicht. Und das ist auch so schwierig für die Adoptiv- und Pflegeeltern oder auch Pädagogen, das in Worte zu fassen, was derjenige nicht kann. Weil es ja manchmal kann. Ja, das ist. Ist das klar? Okay. Aber ich wäre dankbar um viele coole neue Ideen, was bei diesen Kindern helfen kann. Wirklich? Nein. Ich glaube, wir sind wirklich noch ein bisschen am Anfang. Ihr seid alles mit Pioniere hier.
Ich frage mich gerade, ob Neurofeedback was wäre?
Auf jeden Fall. Ich finde, wir müssen verschiedene Sachen ausprobieren. Manchen Kindern hilft das auch, dass sie massiert werden, Füße massiert kriegen, dass sie irgendwie ein bisschen besser einschlafen können. Genau, ich glaube, wir müssen alle diese Dinge auch dazu ausprobieren, ja? Dass man da gute Lösungen finden kann. Und ich glaube auch alles wie sensorische Integration und so weiter ist super. Ich meine, das ist für alle Kinder super, aber diese Kinder profitieren auch davon. Aber es bleiben trotzdem oft irgendwo kleine Stellen übrig, wo man sagt, pff, da haben wir irgendwie gar nicht kratzen können. Ne? Und was schon meine Erfahrung auch ist, gerade wenn es um so WG-Kinder und so weiter geht, da ist ja oft nicht nur das, sondern auch eine schwere Bindungsstörung und eine schwere Traumatisierung auch. Also was ist denn jetzt was bei den Symptomen? Das überschneidet sich ja auch sehr. Ja? Und wenn wir gesehen haben, wenn das schon so Schreibabys sind, und ich habe Eltern, die vielleicht sich angespannt sind, sage ich jetzt einmal, da gibt das natürlich schneller Probleme, als wenn ich ein super gemütliches Baby habe, was alle 4 Stunden gestillt werden will und sonst ein bisschen schaut und dann selber wieder einschläft. Ja? Ich meine, der Wunsch. Bei meinen 3 Kindern hatte ich nur 1, was so war, das 3. dann. Ja. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass es einfach mehr gesehen wird in der Gesellschaft.
Ja, bitte. Zähle ich mich nochmal dazu. Es war jetzt wirklich schön, dass da so ein großes Interesse geweckt worden ist und so viele Fragen heute da waren. Es ist einfach ein sehr ein großes Problem und ein spannendes Thema, wo man noch viel diskutieren könnte. Mhm. Ich hätte zum Schluss fast einen Wunsch, wenn ich mir das noch erlauben darf, weil ich habe mir im Vorfeld eben diesen Film, den Sie angesprochen haben, angesehen, wo die Erwachsenen, die sehr spät eine Diagnose erhalten haben und die, wie Sie sagen, es war sehr berührend.
Ja,
wir haben viel über die Diagnose am Anfang eben gehört, die 4 Säulen. Zum Schluss, wo es um den Grund nach der Diagnose gegangen ist, haben sie relativ schnell aufgrund des Zeitdrucks ein bisschen weitergeklickt. Vielleicht, ich würde mir fast wünschen, vielleicht können Sie noch mal sagen, das kommt bei dem Video so schön raus, was da denn den Menschen für einen Stein vom Herzen fällt, eigentlich, wenn sie erfahren, was es ist, was sie haben, nämlich Ihnen und auch dem Umfeld. Das ist eine enorme Erleichterung.
Ja, deshalb finde ich es eben so wichtig, weil viele von den Betroffenen sagen dann, ach so, ich kann da eigentlich gar nichts dafür. Die geben sich selber die Schuld, diese Kinder, dass sie nichts auf die Reihe kriegen in ihrem Leben. Das ist ihr Gefühl. Die haben überhaupt keinen Selbstwert. Das finde ich so traurig. Ja? Und das haben auch die Erwachsenen so gut gesagt. Sie haben gesagt, jetzt kann ich das wenigstens einordnen, weil die bemühen sich, alles zu schaffen und schaffen aber nichts, haben nie irgendwie das Gefühl, boah, heute habe ich alles erledigt, heute habe ich alles abgehakt, wie andere Kinder. Ja? Und ich glaube, dieses Bemühen ist so anstrengend. Das ist, was denen so viel Kraft kostet. Und je mehr wir einfach alle wissen darüber, umso mehr können wir die unterstützen. Das kommt auch bei diesem Kugi-Film nett, dass dann diese anderen Otterkinder, also da geht es um das Video über Otter, die unterstützen dann dieses betroffene Otterkind. Also das ist sehr schön.
Genau, dieses Gefühl, ich genüge nicht, wird dann letztendlich aufgelöst. Ja. Und auch das Umfeld weiß, wo die Erwartungshaltung eigentlich anzusetzen ist.
Ja. Und manchmal haben diese Kinder ja auch schon so eine Spezialbegabung auch. Deshalb ist ja auch dann wieder die Idee vom Autismus immer wieder so im Raum bei diesen Kindern. Aber meine Erfahrungen sind, dass sie einfach viel, viel zugänglicher sind und viel offener und eigentlich wirklich in Kontakt treten möchten. Mit erwachsenen Bezugspersonen, aber auch mit anderen Kindern. Und auch da blitzen es halt oft ab, weil sie die anderen halt auch merken, dass sie irgendwas nicht schnell genug kapieren. Oder also die haben schon einen großen seelischen Druck auch, dass es ihnen nicht gut geht. Also ich glaube, viel von diesen Impulskontrollen, diesen Auszucken ist bei denen wirklich aus der Verzweiflung auch, weil sie das Gefühl haben, jetzt haben sie es wieder versagt. Ja. Und das finde ich so traurig. Das würde ich mir wünschen, dass das besser wird.
Ich sage nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag.
Dankeschön.